ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und für alle, die nicht so auf der Rechnung haben, was heute in Hamburg ansteht, ein kleiner Reminder.
Ich bin Moritz. Ich bin heute eingeschult in die erste Klasse.
Und was hast du in den Armen?
Eine Schultüte.
Genau, herzlichen Glückwunsch, Moritz. 17.500 Schulkinder in der Stadt haben heute ihren großen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert und hattet was Schönes in der Schultüte. An diesem Dienstag ist außerdem die weltweit wichtigste Schiffbaumesse in Hamburg gestartet und der Prozess um die Randale am Rondenberg während des G20-Gipfels in Hamburg. Der ist zu Ende gegangen, mehr als 7 Jahre nach dem Gipfel. Wie die Urteile ausgefallen sind, warum es da nur Geldstrafen gab, das klären wir gleich als allererstes. Wir haben Dienstag, den 3. September und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir spulen jetzt gut 7 Jahre zurück. G20-Gipfel in Hamburg. Über Tage kommt es zu Ausschreitungen. G20-Gegner richten Verwüstungen an und geraten immer wieder mit der Polizei aneinander. Einen besonders heftigen Zusammenstoß gab es am Rondenberg in Bahrenfeld. Eine Gruppe von schwarz gekleideten Menschen marschierte damals die Straße hinunter, als die Lage eskalierte.
Einige Teilnehmer bewerfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Steinen. Anschließend zerschlagen die Einsatzkräfte den Aufzug mit großer Härte.
So haben damals die Tagesthemen berichtet. Ich bin sicher, viele von euch haben die Bilder von damals bestimmt noch vor Augen. Auch viele Demonstranten wurden verletzt. Und erst heute ist ein Gerichtsprozess um die Krawalle am Rondenberg zu Ende gegangen. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat das lange Verfahren verfolgt. Seit Januar ging das. Da waren ein Mann und eine Frau wegen Landfriedensbruchs und Angriffen auf Polizisten angeklagt. Wie ist nun das Urteil ausgefallen?
Ja, das Urteil ist so ausgefallen, dass die beiden tatsächlich verurteilt wurden, nämlich wegen Landfriedensbruchs und wegen mehrerer anderer Delikte, wegen Beihilfe noch zum tätlichen Angriff auf Polizisten, Beihilfe zu versuchter gefährlicher Körperverletzung, aber eben auch, das war der Hauptvorwurf, wegen Landfriedensbruchs.
Und welche Folgen hat das?
Also die beiden müssen jetzt nur noch eine relativ geringe Geldstrafe zahlen. Die wurde auch extra so bemessen, dass sie damit nicht vorbestraft sind. Das Gericht hat, oder die Vorsitzende Richterin hat da gesagt, das fand ich ein ganz schönes Zitat, wir sind mit diesem Urteil wieder auf dem Teppich gelandet. Damit meinte sie, was sie auch gesagt hat, dass die Staatsanwaltschaft sich ursprünglich natürlich für diese Demonstrierenden ganz andere Strafen vorgestellt hat. Aber inzwischen sind viele Jahre vergangen und der Vorwurf, der ihnen jetzt gemacht wurde, war dann auch nicht mehr so schwer, wie es ursprünglich mal schien.
Es ging ja die ganze Zeit in dem Prozess um die Frage, wenn jemand in so einem gewaltbereiten schwarzen Bock mitmarschiert, dann kann er oder sie dann trotzdem verurteilt werden für Straftaten, die aus dieser Gruppe heraus begangen werden, auch wenn man selbst vielleicht gar nichts gemacht hat. In dem Fall konnte ja auch nicht nachgewiesen werden, dass die beiden irgendwie gewalttätig waren. Trotzdem wurden sie verurteilt? Wie hat die Richterin das begründet?
Das hat sie damit begründet, dass sie eben in diesem schwarzen Block mitgelaufen sind, selber auch schwarz gekleidet, die Frau sogar mit so einer schwarzen Sturmhaube über dem Gesicht. Und dass sie damit eben dieses sehr martialische Auftreten des schwarzen Blocks unterstützt hätten. Und sie haben gesagt, dass sie letztendlich durch ihr Auftreten auch selber die Gewalttäter ermutigt haben, weil die das natürlich als Solidarität empfunden haben, dass alle ne, so martialisch aufgetreten sind. Und sie hätten diesen Gewalttätern, die dann selber Steine geworfen haben, auch dann letztendlich Schutz geboten. Denen wäre es ja möglich gewesen, nachdem sie was geworfen haben, wieder in die Masse zurückzukehren, alle schwarz, niemand zu erkennen und dadurch anonym zu bleiben. Das war halt auch tatsächlich wirklich die zentrale Frage. Ne? Es war immer klar, dass die beiden selber nichts gemacht haben. Das hat ihnen auch die Staatsanwaltschaft nicht vorgeworfen. Die selber hatten deswegen natürlich einen Freispruch verlangt, weil sie gesagt haben, wir haben nichts gemacht, wir haben ein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, das haben wir wahrgenommen, wir haben waren auf einer politischen Demonstration und da hat die Richterin gesagt, nee, aber so einfach ist es halt nicht, ihr habt das einfach wirklich unterstützt, dieser schwarze Block war auf Einschüchterung angelegt, das hat sie gesagt, die Gewalt sei im Keim angelegt gewesen und genau das hätten die Angeklagten auch gewusst und dann auch mitgetragen.
Hat das auch Folgen für weitere Prozesse vielleicht?
Ja, das kann auf jeden Fall Folgen haben. Also es gibt noch mehrere auch Anklagen genau in diesem Rondenberg-Komplex. Da sind noch einige Leute, die noch nicht vor Gericht standen, denen das noch droht. Es ist aber natürlich auch so eine grundsätzliche Frage der Auslegung der Versammlungsfreiheit. Das kann auch, glaube ich, bei künftigen Prozessen, wo es um Straftaten aus Demonstrationen herausgeht, auch von Belang sein. Da war das Urteil heute, finde ich, relativ klar. Und die Richterin hat auch eine klare Abgrenzung vorgenommen. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, auf Videos später war zu sehen, in diesem schwarzen Block standen so am Rande irgendwie auch so drei relativ junge Frauen, als es dann zu den Festnahmen kam. Und die hatten so geringelte Shirts an. Und da sagte die Richterin, das reine Mitlaufen im schwarzen Block, das reicht schon auch nicht. Du musst schon auch die Botschaft des schwarzen Blockes mit nach außen tragen. Und bei diesen drei Frauen im Ringelshirt hat sie gesagt, wenn die hier vor uns gesessen hätten, die hätten wir bestimmt freigesprochen.
Interessant. Also tatsächlich die Kleidung, das äußere Erscheinungsbild hat in dem Fall den Ausschlag gegeben. Ja. Du hast es im Grunde schon vorweggenommen. Es laufen jetzt schon so viele Gerichtsprozesse zu G20. Mehr als 7 Jahre danach ist die juristische Aufarbeitung von G20 in Hamburg immer noch nicht abgeschlossen.
Nein, und es steht sogar auch noch ein Prozess aus, der, glaube ich, auch noch sehr viel Aufmerksamkeit erregen wird, wenn er dann irgendwann mal terminiert wird. Es wird nämlich ein einziges Verfahren auch geben gegen drei Polizisten, die damals übermäßig Gewalt ausgeübt haben sollen. Da gab es auch sehr viele Ermittlungsverfahren. Ich glaube, so um die 150 waren es. Das Ganze ist gemündet in eine einzige Anklage und da ist der Prozess auch noch offen.
Elke, ich bin gespannt, was du dann erzählen wirst hier im Podcast und ja vielleicht auch in deinem Gerichtspodcast Gerichtssaal 237. Den kriegt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Vor dem Eingang der Hamburg Messe wurde vergangene Woche schon ein großer Schiffspropeller aufgebaut. Der steht da, um Werbung zu machen für die internationale Messe der maritimen Wirtschaft SMM. Die ist heute losgegangen und da gibt's alles rund um den Schiffbau. Und die 40.000 Besucher bei der Messe, die sprechen auch ganz viel darüber, wie die Schifffahrt klimaneutral werden kann. Reinhard Postelt hat sich das angesehen. Reinhard, es gibt ja ehrgeizige Ziele. Bis 2050 soll die Schifffahrt CO2-neutral unterwegs sein. Darüber wird seit heute in Hamburg gesprochen. Wie geht's denn dabei voran?
Ja, es ist wirklich das Riesenthema der Messe und auch bei der Eröffnungsveranstaltung. Und es geht schnell voran. Aber die 1-Million-Dollar-Frage ist, welcher Schiffsantrieb ist denn überhaupt geeignet, diese schweren Stahlkolosse klimaneutral über die Weltmeere zu schaukeln? Übrigens 2-3% der weltweiten CO2-Emissionen kommen aus der Handelsschifffahrt. Ja, nehmen wir mal Flüssiggas, LNG. Einige Luxusliner und Containerriesen, etwa von Hapag-Lloyd und CMA CGM, die fahren ja schon mit Flüssiggas, LNG. Aber das spart sozusagen nur 25% CO2 ein gegenüber dem Schiffsdiesel. Und 2035, das machte heute auf der Hamburg-Messe die EU-Repräsentantin klar, ab 2035 gelten LNG-Schiffe nicht mehr als sauber. Da muss man die dann abwracken? Auf keinen Fall, sagte mir die Präsidentin des Vereins Deutscher Reeder, Gabi Bornheim, ins Mikrofon.
Man kann diese Schiffe dann weiter verwerten. Dann wird man sie eben dann wahrscheinlich auf Methanol umstellen. Also man kann ja auch immer was noch an den Maschinen machen. Wie teuer das ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber dass man mit den Schiffen jetzt noch etwas anfangen wird, auf jeden Fall. Dafür sind es zu hohe Investitionen, die auch mal gekostet haben. Und da ist man gut beraten, dann auch eben einen Umbau zu machen auf eine andere Lösung dann.
Ja, oder gleich Schiffe mit Methanolantrieb bauen. Dagegen spricht aber das Methanol, das 6-8-fache an Tankkapazität braucht, was dann auf Kosten des Laderaums geht. Und es ist bei weitem nicht genug Methanol, das wird ja durch Windkraft produziert, auf dem Markt erhältlich.
Apropos Alternative, eine Alternative, über die wieder diskutiert wird, genauso wie an Land ja auch, Atomenergie für Schiffe, hört sich erstmal abgedreht an, aber könnte das in Zukunft eine Rolle spielen?
Ja, da braucht man schon sehr viel Fantasie, es gibt ja Atom-U-Boote und sowas, aber zwei Länder pushen diese Idee, Russland und Frankreich. Mini-Atomreaktoren an Bord sollen die Handelsschiffe CO2-frei antreiben. Der Hapag-Lloyd-Chef hatte vor kurzem erklärt, man müsse Atomfrachter durchaus mal prüfen. Sehr, sehr skeptisch ist aber Dieter Janicek und er ist der maritime Koordinator der Bundesregierung. Sein Wort hat Gewicht und das hat er mir gesagt.
Atomkraft auf Schiffen beherrschen zu können, ist sicherlich eine gewaltige Herausforderung. Deswegen glaube ich, ist das momentan eine sehr theoretische Debatte. Ich nehme das zur Kenntnis, aber wirklich ernst nehme ich es momentan nicht.
Auf der Messe in Hamburg werden aber auch ganz andere, saubere Lösungen gezeigt. So hat jetzt an den Landungsbrücken ein niederländischer Frachter festgemacht, der mit 17 Meter hohen Doppelsegeln fährt.
Wie sieht's eigentlich aus mit Klimaneutralität und Nachhaltigkeit bei der Messe an sich?
Also die Hamburg-Messe gibt sich wirklich Mühe. Ich sah überhaupt keine Pappbecher mehr, solides Porzellan. Und der neue Geschäftsführer der Hamburg-Messe, Heiko Stutzinger, der kann noch ganz besondere Einsparungen für die Umwelt verkünden.
Wir verzichten dieses Jahr auf den Teppich. Dadurch sparen wir wirklich 8.000 Kilo Teppich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir haben es erstmalig geschafft, dass also der HVV im Besucherticket mit inkludiert ist. Das finden wir genial.
Der Eintritt allerdings kostet auch 75 Euro, am Freitag dann nur 35 Euro. Aber ich finde, dafür darf man auch den Fahrschein im Preis mit erwarten.
Also Teppich lasse ich mir lieber nicht auf der Zunge zergehen, aber die Botschaft ist angekommen. Vielen Dank, Reinhard. Wo steckt er jetzt gerade wieder, der 11 Jahre alte Serieneinbrecher? Das haben sich die Hamburger Behörden häufiger gefragt in den vergangenen Wochen. Zwischendurch war der Junge auch in Nordrhein-Westfalen. Dort ist er dann aber wieder abgehauen und zurückgereist nach Hamburg. Mehr als 100 Mal soll er beim Kinder- und Jugendnotdienst ausgebrochen sein. Und jetzt die neueste Nachricht in dem Fall. Ein privater Sicherheitsdienst soll nun auf ihn aufpassen und weitere Ausbrüche verhindern. Unser Polizeireporter Elias Bartel ist dran an dem Thema. Elias, das ist schon ein ungewöhnlicher Fall. Wo ist der Junge denn überhaupt aktuell?
Aktuell ist er im Kinder- und Jugendnotdienst untergebracht in der Feuerwerkstraße in Alsterdorf. Und ja, ein privater Sicherheitsdienst soll jetzt sicherstellen bzw. versuchen, dass der Junge nicht weiter ausbricht.
Nun hat das in der Vergangenheit auch noch nicht geklappt, dass er da in der Feuerbergstraße tatsächlich bleibt. Aber ehe wir dazu kommen, zu der Frage, was ist eigentlich bekannt über den Jungen, außer dass er 11 Jahre alt ist und viele Einbrüche begangen hat?
Außer dass er 11 Jahre alt ist, ist über ihn bekannt, dass er noch gar nicht so lange in Deutschland ist. 2022 kam er als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling aus Marokko hierher und wurde dann im Kinder- und Jugendnotdienst aufgefangen. Das ist ein Ort, wo Kinder hinkommen, die zum Beispiel keine Erziehungsberechtigten mehr haben oder die auch nicht in Deutschland sind, die dann auffällig geworden sind und die werden dann erstmal dort untergebracht und betreut.
Und hat er irgendwelche Verwandten, Freunde hier in Deutschland? Gibt es einen Vormund?
Genau, er hat einen Bruder, der ist aber auch erst 17 Jahre alt und der wohnt offenbar im Ruhrgebiet, aber nicht hier in Hamburg.
Und so erklärt sich möglicherweise auch, dass er zwischenzeitlich in Nordrhein-Westfalen war. Warum bekommen ihn die Behörden einfach nicht in den Griff?
Es liegt auf jeden Fall am Alter des Jungen. Ab 14 Jahren ist man in Deutschland strafmündig, kann für Straftaten bestraft werden und mit 11 Jahren eben noch nicht. Das haben nicht nur die Behörden erkannt, sondern auch eine Gruppe Älterer, die ihn offenbar auch gezielt einsetzt als Minderjähriger für Straftaten. Einbrüche, Raubstraftaten, immer wieder über 70 Mal soll der Junge da aufgefallen sein und dafür kann er nicht belangt werden.
Nun ist die neueste Eskalationsstufe, dass ein Sicherheitsdienst auf ihn aufpassen soll. Was genau soll das bringen?
Naja, es soll den Jungen erstmal davon abhalten, immer und immer wieder auszubrechen und auch weitere Straftaten zu begehen. Und dieser Sicherheitsdienst kann aber auch nur begrenzt helfen. Ich habe heute mit dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Jungfer, gesprochen. Und auch der zweifelt so ein bisschen daran, wie viel das bringt mit dem Sicherheitsdienst, weil dem Sicherheitsdienst auch schlicht die Möglichkeiten fehlen, einzugreifen. Als Sicherheitsdienst kann man aufpassen, kann man den Jungen ansprechen, aber damit man auch körperlich eingreifen kann, den Jungen festhalten kann, da muss einiges passieren, da muss eine Gefährdung vorliegen, auch für die Mitarbeitenden zum Beispiel des Kinder- und Jugendnotdienstes oder eine Eigengefährdung des Jungen, weil sonst kann auch der Sicherheitsdienst bis auf eine Ansprache da kaum was machen.
Wäre eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung nicht da die bessere Lösung?
Es wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Was das langfristig bringt, ist natürlich die Frage. Aber eins der Hauptprobleme, die wir hier in Hamburg haben, eine solche geschlossene Unterbringung für Jugendliche gibt es einfach nicht. Da sind wir auf andere Bundesländer angewiesen. Offenbar gibt es bereits einen Unterbringungsbeschluss, dass dieser Junge in so einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden kann in Nordrhein-Westfalen. Allerdings, so haben die Kollegen vom Abendblatt heute berichtet, können dort auch erst Kinder ab 12 Jahren aufgenommen werden. Also ist er sogar für diese Unterbringung zu jung aktuell.
Das könnte sich also noch hinziehen. Vielen Dank, Elias.
Bitte.
So, und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch, falls ihr jetzt schon hungrig seid und was mit viel Kalorien, mit viel Wumms für Augen und Ohren braucht. Da haben wir was für euch, unsere neue NDR-Serie Fischbrötchen, Fritten und Falafel über Imbisse im Norden. Es ist angerichtet. Kleines Amuse-Gueule gefällig.
Dreimal Döner-Tasche, einmal davon vegetarisch, zweimal das Menü.
Ja, viermal Burger-Pommes, 12 Uhr. Mach ich dir fertig, mein Lieber.
Mich aus der Ruhe bringen lassen, bisschen kommunizieren, aber nicht zu viel. Jeder weiß schon, was er zu machen hat.
Mashakel Adre, Mashakel Adre.
Pommes geht immer.
Ich guck böse. Herzlein, ich bin eine Frau, ich guck immer zickig.
Ja, klingt doch lecker, oder? Fischbrötchen, Fritten und Falafel gibt's jetzt in der ARD Mediathek. Viel Spaß damit und bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.